wurde letzte Woche am Sonntag gefragt, Andreas, ihr habt, letzte Woche war ja Pfingstner, Pfingstfest, so vom kirchlichen Jahresablauf her, und ich wurde dann gefragt von einem Pastor aus der Landeskirche, und Andreas, ihr habt doch letzte Woche sicher groß gefeiert Pfingsten, Pfingsten ist doch euer Fest. Und musste ich einen Moment schmunzeln und habe gemeint, nee, wir hatten einen Missionar da. Wir haben uns gefreut, über das zu hören, was Jesus da in Afrika gerade tut. Und, aber wir holen das nach, habe ich gesagt. Mir ist, als ich drüber nachgedacht habe, was ganz, ganz anderes deutlich geworden. Wieso ist das unser Fest? Klar heißen wir Pfingstkirche. Also wir sind eine Kirche, die ganz bewusst drauf schaut, was an Pfingsten passiert ist. Da wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen. Aber das ist doch nicht nur unser Fest. Das ist doch das Fest der gesamten Kirche, der gesamten Christenheit. Was will denn eine Kirche ohne Pfingsten machen? Eine Kirche ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt egal, wie es kulturell ausgeprägt ist. Sei es, dass man das Ganze, dass man Gott eher in Liturgien begegnet oder wir eher in so freieren Stil. Aber was will denn eine Kirche machen ohne der Kraft von oben, ohne der Kraft Gottes? Gott hat versprochen, hey, ich werde euch ausrüsten mit der Kraft von oben. Ihr müsst euer Leben nicht mit eigenen Möglichkeiten, mit eigenen Kräften, mit eigenen Mitteln führen, sondern ich will euch meinen Heiligen Geist geben, meine Kraft geben. Und das hat er nicht nur den Einzelnen versprochen, sondern eben auch die gesamten Jüngerschaft. Er hatte versprochen, hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ja, dass manchen, dass wir Pfingstler anfangen, vom Heiligen Geist zu reden, etwas unwohl wird, zeigt eine kleine Episode, die Walter Heidenreich mal erlebt hat. Ich weiß nicht, wer auf der PEC war vor ein paar Jahren. Pfingsteuropa, also die große Konferenz von den Pfingstkirchen, die war in Berlin vor ein paar Jahren. Die findet alle paar Jahre in verschiedenen europäischen Städten statt und die hat es auch mal in Deutschland gegeben, in Berlin. War eine großartige Sache. Und da hat Walter Heidenreich eine Anekdote erzählt. Er kommt so aus der, wir würden sagen, aus der Randgruppenszene. Das waren so Freaks, so durchgeknallte Typen, die gesellschaftlich eigentlich keine Aktien hatten. Und die sind zum Glauben gekommen. Walter Heidenreich, seine Freunde sind zum Glauben gekommen und die haben Bibel gelesen. Die haben so noch gar keine Berührung mit den restlichen Teil des Leibes Christi gehabt, also mit den anderen Christen, sondern die haben einfach in der Bibel gelesen und da haben sie gelesen, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießen will, dass er das damals gemacht hat und dass man heute auch noch seinen Heiligen Geist empfangen kann. Und da haben sie gesagt, wow, oh, das wollen wir haben. Und sie haben darum gebetet, haben gesagt, oh Herr, diese Füllung, die wollen wir. Wir wollen diese Kraft aus der Höhe haben. Wir wollen das erleben. Wir wollen in neuen Sprachen beten. Wir wollen in der himmlischen Sprache reden. Wir wollen Prophetien haben. Wir wollen Heilungen bei uns erleben. Herr, wir wollen deine Gegenwart hier haben. Und sie haben angefangen zu beten. Und wie so oft ist, sie haben gebetet und nichts ist passiert. Aber sie haben nicht aufgegeben. Sie haben weiter gebetet, ganze 7 Tage lang. Und dann haben sie doch aufgegeben. Und zum Zeitpunkt, wo sie gar nicht mehr mit gerechnet haben, ist es plötzlich passiert. Walter Heidenreich erzählt das so schön, sie waren mitten auf einer Verkehrsinsel, da in der Großstadt, bei den Ampeln und plötzlich fällt der Heilige Geist und sie sind wie betrunken im Heiligen Geist. Er erzählt das so, sie torkeln zum Freund nach Hause, und der macht die Tür auf, da sind mehrere von diesen Freaks, die zum Glauben gekommen sind, waren in dieser Wohnung und der macht die Tür auf, sieht den Walter Heidenreich und die anderen, wie sie so voll mit Heiligen Geist sind, so ein Außenstehender würde sagen, betrunken, so völlig planlos, und der macht die Tür auf und sagt, Walter, was ist denn mit dir passiert? Also der musste noch gar nichts erzählen, das hat man ihm einfach angesehen, dass da was passiert ist. Und was ist denn mit dir los? Und Walter sagt, der Heilige Geist ist los! Der Freund schmeißt, er hatte eine Bratpfanne voll mit Bratkartoffeln in der Hand. Der schmeißt die in den Flur, ins Eck, rennt in den Raum zu den anderen und sagt, der Heilige Geist ist los, es geht los! Zu der Zeit haben sie angefangen, das zu erleben, was so in der Bibel steht, mit diesen Charismen, mit diesen Geistesgaben, also mit übernatürlichen Begabungen. Sie haben erlebt, was es heißt, wenn Menschen plötzlich übernatürlich berührt wurden, gesund wurden. Und ja, sie haben in der Zeit auch angefangen, mit erhobenen Händen zu beten. Wie gesagt, sie hatten noch bisher keine Berührung zu den restlichen Gemeinden oder Christen. Ne? Und sie waren so überzeugt, sie sind die allerersten, die das jetzt machen. Weil sie überzeugt waren, das ist ein Zeichen der Endzeit, wenn Gott seinen Heiligen Geist neu ausgießt und wir mit erhobenen Händen beten. Oh, das. Und Gott fängt mit uns an. Irgendwann haben sie dann in der Bibel entdeckt, dass Gott nicht wollte, dass sie so isoliert und alleine geblieben sind. Und Gott hat sie dann in Berührung mit den anderen Gemeinden und Kirchen gebracht. Jetzt, weil sie keine Ahnung hatten, haben sie nicht geguckt, ja, welche Kirche, wer eigentlich von der Art und Weise, wie da Glauben gelebt wird, die für uns am nahestehendsten, sondern die sind einfach in die nächste Kirche reingegangen. Und Walter Heidenreich erzählt so schön, also als wir da reinkamen, ich hatte den Eindruck, wir sind in der Tiefkühlabteilung von Karstadt gelandet. Er hat nicht verraten, was das für eine Kirche war, hat aber erzählt, dass die ein ziemliches Aufsehen erregt hatten, dass sie so in den Kirchenraum reinkamen und nach dem Gottesdienst sind die Leute aus der Gemeinde wie ein Bienenschwarm, alle auf sie drauf. Und wer seid ihr? Was seid ihr? Und Walter Heidenreich hat erzählt, ja, wir kannten ja nichts. Wir haben dann angefangen zu erzählen, was der Heilige Geist so unter uns getan hat, wie wir erlebt haben, wie jemand ein Bein verlängert wurde, wie jemand gesund geworden ist, wie wir in neuen Sprachen gebetet haben. Und da sind denen Hören und Sehen vergangen. Und die haben gesagt, oh, sei vorsichtig, das ist von unten. Die hatten ja keine Ahnung, weil der Heidenreich guckt nach unten, da war nichts. Das ist von unten. Bis er mal begriffen hat, dass sie gemeint haben, das kommt aus der Hölle. Und Walter Heidenreich hat gesagt, Mensch, kennen die ihre Bibel nicht? In der Bibel, das hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant, aber es passt gerade so. Lukas Evangelium, ja, finde ich spontan. Lukas 11, bin ich zu weit vorne? Jawohl, du bist gut. Also, Lukas, mal gucken, ob es die Technik auch so spontan hinkriegt. Ja. Lukas 11, 9 bis 13. Ich lese euch mal vor. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Also es geht um Gott zu bitten. Denn wer da bittet, der empfängt. Was für ein Versprechen. Wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Das macht ja keiner. Also, ich weiß nicht. Wenn meine Tochter 6 Jahre zu mir kommt und sagt, Papa, gibst du mir einen Fisch? So ein Fischstäbchen oder einen anderen Fisch kann ich nicht zubereiten. Sie würde von mir keine Schlange kriegen. Nicht nur, weil ich keine zu Hause habe. Einfach weil ich als Vater das Beste für mein Kind will. Oder der ihn, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Was für ein Bild haben wir manchmal von Gott? Da sind ernstmeinende Christen da und sagen, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. In der Bibel steht es verheißen, Herr, ich möchte den haben. Und dann kommt was von unten, Dämonen. Nee. Streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Die Bibel hat versprochen, dass Gott uns den Heiligen Geist geben will. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das war vor Pfingsten. Jetzt gilt der Satz nach Pfingsten umso mehr. Ich will mit euch heute das sogenannte Pfingstwunder, das Pfingstereignis anschauen. Was ist eigentlich an Pfingsten passiert? Was ist das Elementare daran? Warum sagen wir, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche? Warum ist Pfingsten, warum heißen wir zum Beispiel Pfingstkirche? Also so viele Fragen. Was ist das Elementare an Pfingsten? Ich habe erstmal ein bisschen recherchiert, wo Pfingsten herkommt. Das ist ursprünglich gewesen ein jüdisches Fest in der Zeit, 50 Tage nach Ostern, würden wir sagen, hat es ein sogenanntes Erntedankfest gegeben, das jüdische Erntedankfest, wo Gott gedankt wurde für das, was er gegeben hat, für das, was er geschenkt hat. Aber in diesem Fest wurde noch was anderes gefeiert. In diesem Fest wurde gefeiert, dass Gott sein Wort, seine Tora, seine Anweisung, wie Leben gelingen kann, offenbart hat. Diese Offenbarung der Tora wurde an diesem Fest gefeiert, 50 Tage nach Ostern. Terminüberschneidungen sind kein Zufall. Dass Jesus zum Zeitpunkt des Passahlamms am Kreuz gestorben ist, ein Passahfest, wenn ihr in der Bibel nachlest, hat es ja da eine zeitliche Überschneidung gegeben. Das war kein Zufall, weil Jesus, sagt die Bibel, das wahre Passahlamm ist, das die Schuld der Welt, das deine Schuld getragen hat. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Glaube heißt ja Vertrauen. Wer darauf vertraut, das, was Jesus da getan hat, das hat er für mich getan. So gibt es da eine, ich will es mal terminliche Überschneidung nennen, und so gibt es auch zu Pfingsten eine terminliche Überschneidung. Weil, man muss sich das so vorstellen, Jesus war ja am Kreuz gestorben, 3 Tage im Grab geblieben und dann auferstanden. Er hat die Mauer des Todes durchbrochen. Das, was noch nie einem Menschen gelungen ist, ihm ist es gelungen, weil er Sohn Gottes war. War, ist. Er ist Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Und er hat die Mauer des Todes durchbrochen. Er hat den Tod besiegt und ist dann den Jüngern einen nach den anderen erschienen. Wir kennen die Geschichten, die Emmaus-Jünger, die unterwegs sind, die total geknickt waren. Jesus ist gestorben und wir dachten, der sei der Messias, und sie treffen da einen Wanderer und den nehmen sie mit und der erklärt ihnen das vom Alten Testament her, warum Jesus sterben musste. Und erst als das Abendmahl ausgeteilt wird, als dieser Wanderer das Brot bricht und segnet, da gehen ihnen wie Schuppen von den Augen die Erkenntnis auf, dieser Wanderer, das ist der Auferstandene, Jesus lebt wirklich, und Jesus war weg. Sie haben ihn nicht wieder gesehen. Sie haben ihre Sachen geschnappt und sind auf nach Jerusalem wieder. Das müssen die anderen erfahren. Jesus ist auferstanden. Und als sie zurückkommen, treffen sie die aufgebrachte Jüngerschar und die sagen, Mensch, Petrus hat ihn auch gesehen. Und andere, das war, viele, viele haben Jesus gesehen. Und Jesus ist dann bei ihnen geblieben, hat sie in viele Wahrheiten gelehrt nochmal. Und ist dann aber, hat gesagt, jetzt ist es Zeit, dass ich meinen Platz an der Seite des Vaters einnehme. Da Das heißt, das feiern wir in Himmelfahrt. Jesus ist zum Vater in die himmlische Welt gegangen und hat aber seinen Jüngern gesagt, das hat er ihnen schon lange vorher gesagt, habt keine Angst, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich gehe jetzt nicht in eine himmlische Welt, wo wieder alles in Ordnung ist und lasse euch alleine zurück, sondern ich will jemanden schicken, ich will jemanden senden und dieser jemand ist der Heilige Geist. Den Heiligen Geist, den werde ich senden, dass ihr nicht als Waise zurückbleibt. Und ja, so waren die Jünger dann in Jerusalem. Oft haben sie sich in so einer Dachgemach getroffen und in so einem Obergemach und haben gewartet. Es waren teilweise, also es waren mehr als diese 12 zusammen, 120. Und dazu kamen noch Frauen und Kinder, also es waren schon einige. Und die haben sich immer wieder getroffen und gewartet. Und eben 50 Tage nach Ostern, nach der Auferstehung, war dann das Pfingstfest da. Also dieser Pfingsttag, den die Juden die Offenbarung der Tora gefeiert haben, den Erntedank. Und genau dieses Fest nutzt Gott, um eine neue Offenbarung zu geben, um seinen Heiligen Geist auszugießen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Also dieser Pfingsttag. Sie waren in diesem Obergemach zusammen und haben immer noch auf diesen Heiligen Geist gewartet. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch die Türen gut verschlossen hatten, weil sie immer noch Angst gehabt haben, was machen die Juden eigentlich mit uns? Also die anderen, das waren ja auch Juden, die da im Obergemach waren, aber was machen die anderen mit uns, die unseren Glauben da nicht teilen, die nicht erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist? Irgendwie haben wir ja keine Kraft, keine Vollmacht, das so rüberzubringen. Überreden können wir nicht. Und eine Kraft dazu, eine Vollmacht dazu haben wir auch nicht. Also haben sie sich im Obergemach zurückgezogen. Und es geschah plötzlich, also von einem Augenblick auf den anderen, geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ich habe mir schon öfters versucht, das vorzustellen, wenn plötzlich, obwohl alle Fenster zu sind, hier ein Windstoß durchgeht und die ganze Frisur im Eimer ist und ein Brausen vom Himmel. Der Heilige Geist wird ja oft in der Bibel mit Wind oder mit Windhauch verglichen. Schon der Name im Hebräischen, Ruach Yahweh. Ich hatte es ja schon mal erklärt, Ruach ist der Atemhauch, der spürbar ist, wenn ich die Hand vorm Mund halte. Also dieser Windhauch, und gut, wenn Gott redet, kann das ein stärkerer Windhauch schon mal sein. Der Windhauch, wenn wir gleich lesen, war so stark, dieses Brausen hört man ja auch, dieses Brausen war so stark, dass in ganz Jerusalem die Menschen aufmerksam drauf wurden und zusammengelaufen sind zu diesem Haus, vor dem Haus sich versammelt haben. Hey, was ist denn da los? Das war kein verstecktes Ereignis. Oder da musste ja nicht einer mit einer Posaune rumgehen und sagen, hey, Gott hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Sondern da waren Brausen da, das konnten sie sich nicht erklären, aber sie haben gemerkt, da ist ein Brausen da und sind losmarschiert, wollten wissen, was das ist. Und das Brausen erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Da erschienen Zungen wie von Feuer und setzte sich auf einen jeden von ihnen. Das habe ich mir auch immer versucht vorzustellen. Da bin ich noch zu keinem Bild gekommen, wie das ausschaut, wenn Menschen in Flammen stehen, aber ohne zu verbrennen, sondern in Flammen stehen des Heiligen Geistes. Aber was drückt denn Feuer aus? Und mir sind drei Sachen in diesem Bild klar geworden. Feuer drückt zum einen erstmal Gericht aus. Da, wo Sachen verbrennen, das wird oft als Symbol für Gericht verwendet. Es gibt ja im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, erzählt Paulus, liebe Leute, Liebe Christen, ihr wisst ja, ihr werdet einen Schatz im Himmel bekommen. Das, was ihr hier auf Erden macht, das wird als Schatz auch angespart werden im Himmel. Nebenbemerkung, drum seid klug, nicht unbedingt Börse, sondern Schatz im Himmel sammeln. Das ist eine große Weisheit. Sammelt euch einen Schatz im Himmel. Aber Paulus sagt eben, und dann am Ende im Gericht wird geprüft werden. Manche meinen ja, wir müssen nicht durchs Gericht durch. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, der Ausgang steht fest. Wenn ich ins Gericht komme, weiß ich, mein König Jesus starb für mich. Und darum weiß ich, dass Gott, der Vater, der gerechte Richter, auf mich schauen wird und das Blut Jesu an mir sehen wird. Und sehen wird, Jesus ist auch für den Andreas Ketz gestorben. Und wird die Tür zu seiner himmlischen Welt öffnen und sagen, komm rein, mein Reich ist offen für dich. So wird es jedem Christen gehen. Aber in diesem Gericht wird es noch eine zweite Sache geben. Es werden die Bücher aufgetan und die Werke geprüft werden. Die Werke helfen nicht, die Tür zur himmlischen Welt zu öffnen. Werke helfen da nichts. Dazu brauchst du Jesus. Aber trotzdem wird es eine Belohnung in der himmlischen Welt geben. Und so im 1. Korintherbrief beschreibt Paulus, wie es Leute gibt, die auf dieser Grundlage, die Grundlage ist Jesus, auf dieser Grundlage, wie die drauf gebaut haben. Manche wie Stroh, andere wie Holz, andere wie Gold. Und das, was im Feuer bestehen wird, das wird sich erweisen als das, was für die Ewigkeit tragfähig ist. Wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann ist plötzlich, dann gehört Feuer dazu. Feuer, Gericht. Der Heilige Geist möchte, eine der Aufgaben, es steht im Johannesevangelium, eine der wichtigsten Aufgaben des Heiligen Geistes ist, dass der Heilige Geist dich zur Erkenntnis deiner Schuld führt, Sünde. Das kann man ja erstmal im Zug von Gericht wahrnehmen, dass der Heilige Geist seinen Finger genau auf die Sünde in deinem Leben legt und sagt, da bist du schuldig geworden. Aber der Heilige Geist will weit mehr machen. Der Heilige Geist legt dir nicht den Finger in die Wunde, um dich jetzt zu quälen, um so richtig reinzubohren und zu sagen, hey, da bist du schuldig. Nee. Der Heilige Geist zeigt dir die Schuld in deinem Leben auf, um dich zur Umkehr zu bringen. Um dir, und das ist die zweite Sache, um dich in die alle Wahrheit zu führen, um dir deine Augen zu öffnen und zu erkennen, was Jesus für dich getan hat. Feuer, Feuer des Geistes, Feuer, das dein Leben reinigen will. Das ist das, was Gott bringt. Feuer hat aber noch, so in meinem Nachdenken, zwei weitere Wesensmerkmale. Feuer ist etwas, was in einer kalten, unwirtlichen Umgebung Leben schafft oder Lebensraum schafft, Überleben schafft. Also Feuer ist etwas Lebensgrundlegendes. Und das Dritte ist, Feuer bringt Licht. Feuer bringt Licht in dein Leben, damit du den nächsten Schritt erkennst, den du gehen kannst, den Gott mit dir gehen möchte. Gott möchte ja, dass dein Leben gelingt. Und dafür möchte er dir seinen Heiligen Geist geben. Gott möchte seinen Heiligen Geist dir geben, damit du erkennst, was der nächste Schritt in deinem Leben ist. Damit dein Leben nicht schief geht. Wenn du in wichtigen Lebensentscheidungen bist, beruflich, familiär, frag Gott. Er hat dir den Heiligen Geist verheißen und der Heilige Geist ist das Licht. Also bringt Licht in dein Leben. Was der Heilige Geist bringt, und das fand ich sehr interessant, bevor ich in die Pfingstkirche übergewechselt bin, hatte ich so ein Vorurteil gegenüber den Pfingstlern. Ich war der Meinung, Pfingstler reden immer nur über den Heiligen Geist, die können gar nicht anders. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, das Zentrale ist doch Jesus Christus. Und was ist eine der Aufgaben, auch wieder Johannesevangelium des Heiligen Geistes? Jesus groß zu machen. Jemand hat mal gesagt, warum ist es so schwer, über den Heiligen Geist zu lernen? Weil der Heilige Geist ständig auf Jesus zeigt. Also den Heiligen Geist geht es darum, dass Menschen Jesus erkennen. Okay. Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Alle. Da gab es keine Ausnahmen. Nicht, der muss aber noch ein bisschen mehr sein Leben in Ordnung bringen. Alle, die da anwesend waren in diesem Haus, wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Mit einem Mal war das schweigende Warten vorbei und es ist aus ihnen rausgebrochen. Die konnten gar nicht anders. Die haben losgebrabbelt in anderen Sprachen. An der Stelle erzählt Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, noch gar nicht, was diese anderen Sprachen waren. Er sagt, aber eins ist deutlich, diese Sprachen, die kommen vom Geist, der ihnen gibt, auszusprechen. Also eins war deutlich, dieses Aussprechen kam vom Heiligen Geist. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Also in Jerusalem, da wo die Menschen jetzt gleich zusammengelaufen kommen, da wohnten Menschen aus allen möglichen Orten der damals bekannten Welt. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Da habe ich manchmal gedacht, Mensch, ich sehnte mich so, dass unser Zungenreden auch so verstehbar ist für andere Sprachen. Und ich hatte schon meine Zweifel. Wir reden in himmlischer Sprache, Gott versteht das, aber das, wo passiert das denn noch? Ich war letzte Woche in Erzhausen. Ich mache ja die Kandidatenschulungen mit. Und wir hatten ein Seminar über Gemeindeverständnis. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie der Lehrer dazu kam, hat er erzählt, er hat mal nach der Predigt, hat er so einen Eindruck bekommen, er soll jetzt noch Zungenrede dahinter ranhängen. Und er hat das rangehängt, er hat diese Zungenrede schon Jahre praktiziert und hat sich gedacht, naja, gut, hat sich hingesetzt. Nach dem Gottesdienst ist jemand zu ihm gekommen, ein Gast in der Gemeinde, und hat gesagt, ich bin aus Portugal. Und in einer Region in Portugal, wo man nicht dieses klassische Portugiesisch spricht, dort spricht man genau den Dialekt, den du gesprochen hast. Und du hast den Akzent frei gesprochen. Woher kannst du den? Er wusste gar nicht, dass das ein portugiesischer Dialekt ist. Das hat der Heilige Geist ihm gegeben. Also es passiert heute noch. Als nun das Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Also Fischer, woher können die so viel Sprachen? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Und dann kommt die Aufzählung, die so klingt wie aus dem Telefonbuch. Pader und Meder, Elamiter und die wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypter, und der Gegend von Kyrene in Libyen, Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Wo geht das hin? Boah, da fängt was Neues an. Keine Ahnung, wo das hinführt. Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Das sieht man mal. Das Ausgießen des Heiligen Geistes, dieses wunderbare Wirken, wurde plötzlich von Menschen ganz, ganz unterschiedlich aufgefasst. Die einen sagen, wow, Gott tut Neues, wo wird das uns hinbringen? Und die anderen sagen, ach komm, die sind nur besoffen. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Petrus tritt hin und fängt jetzt an, vernünftig zu erklären, was das ist. Auch auf dieser Pfingst-Europa-Konferenz hat einer der Hauptreferenten gesagt, wisst ihr, Pfingstler sind Leute, die der Überzeugung sind, es gibt diese Kraftwirkungen des Geistes. Ja, ich glaube daran. Und ich glaube, würden wir hier eine Umfrage machen, viele von euch sind auch der Überzeugung, dass der Heilige Geist auch heute noch das tun kann. Aber Pfingstler, hat er auf der Pfingst-Europa-Konferenz gesagt, sind auch Leute, die davon überzeugt sind, dass man sowas auch logisch erklären kann. Also logisch nicht im Gegensatz dazu, sondern den Leuten die Sichtweise öffnen für Gottes Wirken. Und Petrus redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Also schenkt mir bitte eure Aufmerksamkeit. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde am Tag, also um 9 Uhr morgens. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann wird aus dem Alten Testament zitiert. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, also in den Tagen, bevor Gott eine neue Welt schaffen wird, in der Endzeit. Die Endzeit ist nicht die letzten 7 Jahre, bevor Jesus wiederkommt. Die Endzeit hat mit dem Augenblick angebrochen, in dem Jesus zum Vater gegangen ist und seinen Heiligen Geist ausgeschüttet hat. Das ist ein Zeichen der Endzeit. In diesen letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Es geht nicht mehr darum, dass es einzelne, besonders geistgesalbte Männer und Frauen gibt, die als Propheten wie im Alten Testament aufgetreten sind, sondern Gott möchte seinen Geist ausgießen auf alle, die den Namen Jesu anrufen. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Jetzt kommt ein Kameraschwenk sozusagen, wo man sehr deutlich spürt, dass es von der Endzeit der Rede ist. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und das ist eine der zentralsten Elemente des ganzen Pfingstgeschehens. Gott wird seinen Heiligen Geist ausgießen. Der Heilige Geist, erinnert ihr euch noch, überführt von Sünde. Heilige Geist öffnet uns die Wahrheit und zeigt, wer Jesus Christus ist. Und jeder, der darauf antworten wird, der wird gerettet werden. Hier steht es schwarz auf weiß. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Er fängt dann noch viel weiteres an zu erklären. Das will ich jetzt nicht noch auch alles vorlesen. Er fängt das an zu belegen, wer Jesus war. Er bringt Jesus ganz deutlich in den Mittelpunkt. Und in Vers 36 bringt er seine Predigt zum Abschluss, dass er sagt, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Das waren keine Leute, die gesagt haben, ist mir doch egal, was du sagst, sondern die haben Petrus ihr Ohr geschenkt und die haben ihr Herz geöffnet. Es ging ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, die Grundlage der Rettung ist der Glaube. Und darauf aufbauend gibt es die Glaubenstaufe, und wir haben inzwischen einige Leute hier in der Gemeinde, die sich überlegen, ja, wir wollen uns taufen lassen. Wenn dich das auch beschäftigt und du noch keine Glaubenstaufe empfangen hast, komm auf uns zu. Ja, wir wollen diese Glaubenstaufe. Und das Zweite ist der Empfang des Heiligen Geistes. Aber beides baut auf den Glauben auf. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Er hat dann noch mit vielen anderen Worten darüber gesprochen und letztendlich schließt dann das Kapitel ab in Vers 47, und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Boah, ich stelle mir das so vor, täglich wurden der Gemeinde hinzugefügt, die gerettet wurden. Ich wäre ja schon froh, wenn wir wöchentlich sagen könnten im Gottesdienst, wöchentlich wurden hinzugefügt der Gemeinde, die gerettet wurden. Ja, ich bin überzeugt, Gott kann das. Ich bin überzeugt, Gott will das. Und wenn Gott kann und Gott will, was sollte ihn hindern? Roman Sievert hat mal gesagt, wir Pfingstler, wir haben ja einen ganz guten Ruf, was Pfingsten, was Heiligen Geist so angeht. Er wurde mal auf einer Konferenz angesprochen, sagt mal, wie geht ihr eigentlich um mit diesen ganzen Wirkzeichen, mit Heilungen und Sprachengebet und diesen ganzen Sachen, die unter euch passieren. Wie geht ihr denn damit um? Und er hat gesagt, oh, ich wünschte mir so, das würde in unseren Gemeinden wirklich so abgehen, wie unser Image ist. Dann würden unsere Gemeinden wirklich beben. Also lasst uns danach ausstrecken, nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Ich verrate euch jetzt auch nochmal eine kleine Anekdote. Pastoren saßen zusammen, es war eine Regionalkonferenz, wo auch Roman Sievert dabei war, wo Jürgen Eisen dabei war und viele Pastoren aus der Region, und wo gefragt wurde, wo Roman Sievert gesagt hat, lasst uns ganz neu offen sein fürs Wirken des Heiligen Geistes, worauf ein Pastor gefragt hat, aber was sollen wir denn machen, wenn es dann plötzlich losgeht? Was sollen wir denn tun? Und Roman Sievert hat gesagt, dann lass es geschehen. Dann lass das Wirken des Heiligen Geistes geschehen. Mensch, ich sehne mich so sehr danach, dass das hier in unseren Räumen passiert. Das Wirken des Heiligen Geistes noch mehr, als wir was wir erlebt haben. Und ich glaube, dass Gott noch viel mehr kann. Also wenn ich die Apostelgeschichte lese, Petrus und Johannes kommen die Tempeltreppe rauf und treffen da einen Gelähmten. Der will, bitte spende Geld. Und Petrus sagt, guck mich an, guck uns an. Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und er stand auf und ging. Lasst uns bereit sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich bin überzeugt, Gott hält so viel mehr bereit für unsere Gemeinde hier. Ich hatte mit meiner Frau, als wir hier ankamen, ganz am Anfang im November, hatten wir einen ganz verrückten Eindruck. Wir sind hier reingekommen, es sind tolle Räume, aber eigentlich zu klein. 1000 Leute passen hier gar nicht rein. 1000 Leute, ist doch verrückt. Wie viele Einwohner hat Clausthal-Zellerfeld? 15.000? 14.750. 1000 Leute hier. Das wäre ein Prozentsatz, das wäre irre. Diese Zahl hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich muss euch sagen, ich habe letzte Woche was in IDEA Online gelesen, das mir schier die Schuhe ausgezogen hat. In Amerika gibt es eine Gemeinde, die hat vor ein paar Jahren, also jetzt 5, 6 Jahre her, dass sie sich ganz neu dem Wirken des Heiligen Geistes geöffnet haben. Und die haben ganz verrückte Sachen entwickelt. Die haben Werbeplakate gemacht, wie du guten Sex haben kannst nach dem Willen Gottes. Diese Gemeinde ist gewachsen, die haben Bekehrungen erlebt. Also nicht wegen dem Plakat, das war so ein Aufhänger. Okay, also, aber da hat es eben auch richtige Bekehrungen gegeben. Menschen haben ihre Schuld bekannt, sind umgekehrt, haben sich erneuern lassen, haben ihr Leben in Ordnung gebracht, haben ihre Ehen in Ordnung gebracht. Und diese Gemeinde hat mit, ich weiß nicht, die Zahl war irgendwo zwischen 30 und 50 Leute, ein Ort, der 15.000 Einwohner hat und ist jetzt 2000 Mitglieder, die Gemeinde. fand ich irre. Habe ich gedacht, naja, nette Anekdote. Und dann war ich war ja zu der Zeitpunkt in Erzhausen in diesem Seminar da, und dann erzählt Marcel, so hieß der Dozent, uns plötzlich eine Geschichte. Auch da weiß ich nicht mehr, warum er drauf kam. Auf jeden Fall hat er erzählt, wisst ihr, ich war vorher Pastor in St. Margaret, also er kommt aus der Schweiz, er hat so einen schönen Schweizer Dialekt drauf. Ich kann ihn leider nicht nachmachen. Die haben immer dieses schöne Oder? Die den Schweizer Dialekt kennen, das ist so schön, ich genieße das jedes Mal. Und er hat erzählt, in der Gemeinde St. Margaret, wo er war, das ist ein kleiner Ort mit 5000 Einwohnern. Und sie haben mit einer ganz kleinen Gemeinde angefangen. Also müssen auch so um die 20, 30 Leute gewesen sein. Und Gott hat einem Wachstum geschenkt und diese Gemeinde ist inzwischen 1000 Mitglieder groß. Darauf ein ungläubiges Staunen der versammelten Schüler in Erzhausen, der Bibelschüler. Wo nehmt ihr denn diese Leute her? Aus dem Ort. Er hat gesagt, diese Leute, die nehmen wir nirgends her, die führt der Heilige Geist dazu. Wisst ihr, eine Kirche ohne der Kraft des Heiligen Geistes, die ist nicht vorstellbar. Die Leute sind, jemand kam in den Gottesdienstraum rein, hat den Gottesdienst miterlebt, hat gemerkt, wow, Gott ist da im Lobpreis, ich spüre seine Nähe, Gott ist da, ich spüre, wie etwas in der Predigt mich anspricht. Ich erlebe Gottes Gegenwart hier in dieser Gemeinde. Er war vorher noch nicht Mitglied oder sowas der Gemeinde oder auch gläubig, er hat sich bekehrt, ist rausgegangen, hat in der nächsten Woche bei seinen Freunden und Arbeitskollegen erzählt, Leute, ich glaube das nicht, was ich gefunden habe. Ich habe eine Gemeinde gefunden, das müsst ihr erleben. Und er bringt seine Freunde mit. Und was meint ihr, was passiert ist am nächsten Sonntag? Die haben auch das Wirken Gottes erlebt. Und so kommen Leute hinzu. Nicht durch tolle Programme. Ja, ich bin auch ein großer Freund davon, dass Sachen gut geplant sind und dass etwas gut gemacht wird. Hohe Qualität. Die Menschen sind es wert, dass wir hohe Qualität liefern. Aber das, was die Kirche am Leben erhält, das, was die Kirche Wachstum schenkt, das, was dir persönlich Wachstum schenkt auch, das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und deswegen hat Jesus verheißen, bittet und mein Vater wird euch den Geist geben. Und jetzt ist es nicht so, dass einmal mit der Gießkanne über die Christenheit rübergegangen wurde und jetzt war der Geist einmal ausgeteilt, sondern im Epheserbrief wird an einer Stelle wird das so beschrieben, Gott möchte immer wieder seinen Geist ausgießen. Er möchte dich immer wieder neu füllen mit der Kraft seines Geistes. Und wenn du dich in den letzten Wochen, Monaten leer gefühlt hast, dann könnte es daran vielleicht liegen, dass du dich wieder mal füllen lassen solltest. Eigentlich steckt dahinter eine permanente Lebenseinstellung, den Tag nicht zu beginnen, ohne zu sagen, Herr, komm, Heiliger Geist, komm, fülle mich, dass ich in deiner Kraft in diesen Tag gehe. Ich möchte euch einladen, herausfordern. Nutzt diesen Gottesdienst jetzt, diese Lobpreiszeit, die wir jetzt noch haben werden, Gott zu sagen, komm du neu mit deinem Heiligen Geist, fülle mich neu. Ihr merkt schon, das wird heute mit 12 Uhr nichts werden. Aber ich finde das so eine elementare, wichtige Sache. Ich lade euch ein. Lasst uns ausstrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns den Heiligen Geist einladen, neu in unser Leben. Komm, fülle mich neu. Das könnt ihr bei euch während des Lobpreises am Platz tun, aber ich würde euch einladen, nach vorne zu kommen. Wir wollen für euch beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes euch erfüllt. Dass der Heilige Geist euer Leben verändert und neu macht. Von dem, dass er Schuld aufdeckt, bis dahin, dass er Kraft gibt für den Alltag, dass Wunder und Zeichen passieren. Lasst uns für alles offen sein, was der Geist Gottes tut. Amen.